Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Wurzeln brechen durch dickes Gestein. Intergalaktischer Regen setzt ein. Wenn's um die Besiedlung des Mars geht, dann dürfte dem Multiunternehmer Elon Musk dieses Szenario gar nicht gefallen. In den Kunstwerken von Daisy Ginsberg nämlich, da haben die Pflanzen die Nase vorn. Sie machen sich den Planeten Mars untertan, nachdem die Menschen im Umgang mit der Erde ja gründlich versagt haben. Daisy Ginsbergs Arbeit, die stellen wir Ihnen gleich näher vor. Erstmal herzlich willkommen. Der Cocktail auf Bali, die ausgelassene Poolparty auf Malle. Nirgendwo ist die Welt wahrscheinlich so schön wie auf Instagram. Jeder hier ist schlank, jung und sexy. Der Fotoplattform wird gerade deshalb allerdings schon lange vorgeworfen, Depressionen und Selbstzweifel zu schüren, denn die oft stark nachbereiteten Selfies und heile Weltaufnahmen sorgen für massiven Erfolgsdruck. Sie vermitteln ein völlig falsches Körperbild und setzen besonders junge Mädchen und Frauen unter Druck. Instagram hat auf diese Kritik reagiert und in einigen Ländern den Like-Button probeweise abgeschafft, in Kanada zum Beispiel und neuerdings auch in Irland, Italien, Japan und Brasilien. Seitdem kann nur noch die oder derjenige sehen, wie populär ein Foto ist, der es selbst gepostet hat. Über diesen Schritt, der Teil eines Programms für, Zitat, mehr digitales Wohlfühlen sein soll, spreche ich mit meiner Kollegin, der Social-Media-Redakteurin Karen Miesenberger. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Das klingt erstmal sehr, sehr edelmütig, so als wäre Instagram jetzt wirklich eine Firma mit sozialem Gewissen.
Ja, ich glaube nicht, dass Instagram so edelmütig und selbstlos ist. Ich halte Instagram für eine Firma, die in erster Linie gewinnorientiert ist. Und wenn man gewinnorientiert arbeitet wie Instagram und dieser Gewinn unter anderem auf Daten basiert, die die User zur Verfügung stellen, dann möchte man natürlich auch User nicht vergraulen. Mhm. Was wiederum bedeutet, dass man die bei der Stange halten möchte und eben dazu animieren, noch mehr zu posten. Und wenn das jetzt ein Mittel ist, dann wird zudem gegriffen.
Jetzt steht also Instagram ja seit Jahren im Verdacht, schwere soziale Störungen zu evozieren. Sind deswegen die Leute einfach reihenweise dieser Plattform weggerannt?
Das ist jetzt keine besonders große Welle an Menschen, die diese Plattform verlassen. Aber es gibt durchaus wissenschaftliche Studien, die tatsächlich beweisen, und zwar in verschiedenen Ländern auf der Welt, unter anderem hier in Deutschland, die beweisen, dass Instagram einen sehr starken Druck ausübt, insbesondere auf junge Frauen und Mädchen. Das sind eben diejenigen, die auch vornehmlich in Deutschland diese Plattform benutzen. Und das ist natürlich eine Kritik, der Instagram begegnen muss auf irgendeine Art und Weise.
Ja, nun hat dieses ständige Gelike ja aber auch Bilder zu Hits werden lassen, die qualitativ nicht jetzt unbedingt besonders wertvoll, geschweige denn heterogen sind. Also ich glaube, Kim Kardashians Baby war lange auf Platz 1 und dann skurrilerweise so ein Hühnerei, das über 5 Millionen Mal geliked wurde, heißt, die Inhalte haben durch die Likes dann auch unterm Strich eher gelitten.
Also dieses Hühnerei war ja tatsächlich auch ganz bewusst platziert. Das hat ein Werber platziert, der tatsächlich auf dieses Thema der mentalen Gesundheit aufmerksam machen wollte. Mhm. Also im Prinzip war das eine Kritik innerhalb der Logik von Instagram. Und gleichzeitig hat er auch damit sehr gut vorgeführt, wie gut er als Werber arbeiten kann.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Instagram eine Ausnahme ist von anderen Stellen des Internets und auch teilweise der Medienlandschaft, wo man feststellt, dass die Themen am meisten Aufmerksamkeit bekommen, die redundant sind.
Hm. Nun sind ja aber trotzdem Likes sowas wie die Währung für diese Plattform. Und man kann sich gar nicht so recht vorstellen, dass sie auch ohne das funktionieren könnte. Also was bedeutet das denn zum Beispiel für so einen redaktionellen Alltag, wenn es diese Likes nicht mehr gibt? Also wird man dann wirklich auch andere Inhalte posten?
Das ist eine richtig gute Frage und ich glaube, dass die Instagram-Inhalte ja nicht nur anhand von Likes gemessen werden können, wie gut die performen. Also es gibt auch noch andere Arten und Weisen zu messen, zum Beispiel, wie oft wurde ein Post geshared, wie oft wird darauf kommentiert. Ich nenne das Hard Monitoring, dieses zahlenorientierte Liken, aber es gibt ja auch die Möglichkeit zu gucken, wie kann man das Soft monitoren, wie kann man gucken, wo Debatten angestoßen werden. Also es ist ja nicht nur tatsächlich diese eine Zahl.
Heißt das aber unterm Strich, du findest diesen Schritt richtig und gut auf die Likes zu verzichten in Zukunft?
Ich glaube, es ist schon ein guter Schritt, dass Instagram zukünftig auf die Likes verzichten will. Ich glaube aber auch, dass es eine strategische Entscheidung ist eines Unternehmens, was seine Kunden binden möchte und was sich damit einen humanen Anstrich gibt.
Was denkst du, wäre ein Instrumentarium, um tatsächlich humaner zu werden, um tatsächlich so etwas wie die psychische Hygiene im Netz zu unterstützen, die im Blick zu haben?
Instagram macht sich ja eigentlich relativ leicht damit, dass sie die Likes abschaffen, weil das führt dazu, dass diese Verantwortung auf einer individuellen Ebene bleibt. Also die User werden sozusagen like-tot gemacht. Und ich glaube, dass auch noch eine effektive Art und Weise wäre, dass sie ihr Community-Management so weit bekommen, dass sie bestimmte diskriminierende Inhalte von Anfang an gar nicht mehr zulassen, beziehungsweise dort stärkere Filter einbauen, die ja durchaus auch im Gespräch sind. Also ich würde sagen, das ist ein Anfang, aber es kann nicht alles sein.
Instagram verzichtet versuchsweise auf den Like-Button. Und was hinter dieser Strategie der Social-Media-Plattform steckt, das habe ich mit Karin Miesenberger aus unserer Online-Redaktion besprochen. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Vom Leopardenmuster bis zur Bienenwabe, wenn es um Design geht, war die Natur schon immer Vorbild und Ideengeber. Was aber, wenn sich das Verhältnis umkehrt und das Design die Natur bestimmt oder sogar vielleicht verändert? Die britische Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg stand jahrelang mit Forschern der synthetischen Biologie im Labor und hat Werke geschaffen, die das Verhältnis Mensch-Natur, Wissenschaft-Natur, aber auch Künstlichkeit-Natur neu denken. Die Ausstellung Better Nature im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt jetzt 6 Arbeiten von Alexandra Daisy Ginsberg und wir sprechen mit der Kuratorin Vivian Stappmanns. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Wie und wann sind Sie eigentlich auf diese Künstlerin aufmerksam geworden?
Also als Designmuseum sind wir immer auf der Suche nach Designern, die sich mit ganz neuen Themen beschäftigen und Daisy Ginsberg ist im Moment nicht die Einzige, die sich mit dem Biodesign auseinandergesetzt hat. Also das wabert eigentlich schon so seit Jahren darum. Und da geht es darum, dass man Materialien, entweder biologische Materialien verwendet im Design, um Alltagsgegenstände herzustellen, oder dass man sie tatsächlich sogar manipuliert, damit dann aus ihnen neue Materialien entstehen können.
Jetzt trägt die Ausstellung den Titel Better Nature. Was heißt besser in diesem Zusammenhang? Also geht es um besser für uns Menschen oder besser für die Natur selbst? Das ist wahrscheinlich schon auch sehr mehrdeutig.
Genau, es ist in jedem Fall eine Provokation. Also Daisy Ginsberg hat sich auch lange auf akademischer Ebene mit diesem Begriff besser auseinandergesetzt und hat dazu eine Doktorarbeit geschrieben, weil sie einfach bemerkt hat, eigentlich will jeder ja die Welt verbessern. In politischen Slogans, in Werbeslogans sieht man immer dieses Versprechen, dass jemand eine bessere Welt gestalten möchte. Und sie hat gesagt, das ist eigentlich was die Natur ja gar nicht tut. In der Natur gibt es Anpassungen an. Es geht ums Überleben, aber keiner verspricht dem anderen, dass er etwas besser macht. Und sie hat eben auch gesagt, es ist ja nicht immer, wenn ich jetzt eine Plastikflasche habe, dann ist das Versprechen, sie ist besser und sie ist auch tatsächlich leichter oder besser transportierbar, aber sie ist in dem Sinne dann besser für diese Zwecke, aber für die Natur hat sie sich als Katastrophe herausgestellt. Und in diesem Sinne fragt sie, um wessen besser geht es eigentlich, wenn wir besser versprechen? Und wessen besser wird wahr und wer bestimmt das?
Frau Stappmanns, was wird jetzt in Weil am Rhein gezeigt? Es sind 6 Werke. Haben Sie möglicherweise mal 1, 2 Beispiele, damit wir uns vorstellen können, wie das dann konkret aussieht?
Ja, also die Werke, Alexandra Daisy Ginsberg ist ja noch keine 40 Jahre alt. Trotzdem sind diese Werke innerhalb der letzten 10 Jahre entstanden. Also für so eine junge Künstlerin ein großer Zeitraum. Und die früheren Werke beschäftigen sich tatsächlich mit der synthetischen Biologie, also mit einer Form des Genetic Engineering, wo es darum geht, biologische Materialien zu manipulieren. Und die späteren Werke gehen dann etwas allgemeiner auf das Verhältnis Mensch und Natur ein. Bei den früheren Werken sehen wir zum Beispiel eine Installation, die wirklich aussieht wie im Naturkundemuseum. Also es sind einzelne Gegenstände ausgestellt und eine Arbeit davon, die heißt The Synthetic Kingdom. Da geht es darum, dass sie Gegenstände gestaltet hat, die in einer Realität existieren, in der man ganz toll natürliche Materialien manipulieren kann und dann Alltagsgegenstände daraus machen kann. Beispielsweise sieht man eine Glühbirne, wie sie aussehen könnte, könnte man Bakterien so manipulieren, dass sie glühen, sodass wir keinen Strom mehr brauchen, sondern dass es eben leuchtende Bakterien gibt. Oder Einwegbecher, die aus Keratin, also aus dem Stoff, aus dem unsere Haare und Fingernägel gemacht sind, wachsen können. Und dann fragt sie sich aber eben in dieser Arbeit auch, wenn wir jetzt aus all diesen Dingen unsere Alltagsgegenstände gestalten könnten, wie würden wir die dann kontrollieren? Und was wäre, wenn die dann praktisch uns kolonisieren würden? Und so sehen wir dann eben dort auch Modelle von menschlichen Organen, wie die aussehen könnten, wenn eben genau das eintreten würde. Also dort gibt es beispielsweise dann einen Lungentumor zu sehen, der leuchtet, wenn jemand raucht, weil er eben aus einem biologischen Schadstoffsensor entstanden ist.
Okay, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es wirklich massiv um diese Fragestellung, wie kann Natur aussehen oder wie sähe unsere Zivilisation aus, wenn Natürliches und Künstliches verschmelzen? Wir denken ja bei dieser Verschmelzung traditionell wirklich an Szenarien, die uns buchstäblich über den Kopf wachsen. Also an genmanipuliertes Getreide zum Beispiel. Überhaupt ist unsere Skepsis gegenüber Eingriffen in die Natur ja immens. Wie ist das bei Daisy Ginsberg? Also man kann sagen, ist sie technikoptimistisch oder pessimistisch oder wo würden Sie sie da verorten?
Ich glaube, sie lässt es sehr offen. Also sie ist im Prinzip eben Künstlerin und Designerin und sieht ihren Part darin, dass sie Technologien, die vielleicht noch in der Entwicklung stecken oder unter denen wir uns überhaupt nichts vorstellen könnten, die für uns sehr theoretisch sind, dass sie denen eine Form gibt und wir uns damit dann auseinandersetzen können. Natürlich ist es provokativ. Ich würde sie auf gar keinen Fall als Optimistin, aber auch nicht als Pessimistin bezeichnen. Also sie lässt es wirklich sehr offen und sucht vor allem die Provokation und den Dialog zum einen mit dem Besucher und sie stellt aber auch eine Schnittstelle zur Wissenschaft dar. Und was zum Beispiel ganz toll war, war, dass bei der Eröffnungsveranstaltung dann wirklich auch Vertreter von einem großen Saatgutunternehmen hier in Basel waren, die sich dann auch mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben und sagen, sie kommen wieder und sie möchten auch gerne irgendwie teilhaben an dieser Diskussion.
Das ist ja schon ein großer Fortschritt, kann man sagen. Jetzt geht es auch in dieser Ausstellung um alte Menschheitsträume, zum Beispiel um die Besiedlung des Mars. The Wilding of Mars ist ein Projekt, das dort zu sehen ist. Welche Utopie entwirft Daisy Ginsberg da?
Also das ist eine ganz neue Arbeit, die wird jetzt bei uns zum allerersten Mal gezeigt. Und da wird es wirklich schon sehr provokativ. Also da stellt sie jetzt in einer großformatigen Simulation, stellt sie sich vor, wie man eigentlich den Mars besiedeln könnte, aber eben nicht mit Menschen, wie das ja im Moment überall durch die Gegend geistert, sondern mit Pflanzen. Und hat so eine Art Überwachungssystem aufgestellt, in der 1 Million Besiedlungen des Mars durch Pflanzen dargestellt wird. Und tatsächlich ist es so, wenn man dann davor steht, dann überlegt man sich schon, naja, sieht ja jetzt, wenn es so ein paar Millionen Jahre gewachsen ist oder ein paar hunderttausend Jahre, sieht ja dann ganz schön aus. Und dann überlegt man sich als Mensch gleich, naja, da könnte man sich ja niederlassen und diesen Planeten auch kolonisieren. Aber in Wirklichkeit geht es ihr eben darum zu sagen, müssen wir als Menschen immer all diese Dinge tun, uns über die Natur setzen und alles für uns machen oder darf man auch der Natur den Vortritt lassen? Und das ist eben ihre Provokation mit dieser Arbeit.
Also es geht ihr offenbar weniger um wirklich konkrete Vorstellungen, sondern darum, Fragen aufzuwerfen.
Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall eben auch provokativ zu sein. Und ich finde schon, dass ihr das auch sehr gut gelingt, eben diese Fragen dem Besucher mitzugeben, ohne da ihn jetzt irgendwie eine bestimmte Haltung einzuimpfen oder ihn zu bitten, das alles ganz besonders dystopisch oder utopisch zu begreifen.
Alexandra Daisy Ginsberg, Better Nature. Die Ausstellung läuft noch bis 24. November im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Vivian Stappmanns hat die Schau kuratiert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Nora Hofbauer.
Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer ist tot. Das teilte der Klett-Cotta Verlag mit. Kronauers Werk wurde vielmals ausgezeichnet, unter anderem mit dem Fontane-Preis der Stadt Berlin, dem Heinrich Böll und dem Thomas-Mann-Preis. Ulrike Sarkani.
Zu allen Zeiten war diese Schriftstellerin eine wache Beobachterin und sie wusste sich immer auf das zu beschränken, was sie aus eigener Erfahrung genau kannte. Dazu gehören in erster Linie Menschen der Mittelklasse, oft ältere Frauen, die niemand so respektieren. respektvoll und zugleich mitleidlos in Szene zu setzen weiß wie Brigitte Kronauer. Aber auch die uns umgebende Flora und Fauna, deren Zerstörung in ihren Büchern auch immer wieder thematisiert wird. Brigitte Kronauer schrieb gern über Alte, während sie selbst ihr Leben lang jung geblieben ist. Ihr Werk bezeugt das auch in der Zukunft.
Zu ihren bedeutendsten Werken gehören Teufelsbrücke, Verlangen nach Musik und Gebirge oder Gewäsch und Gewimmel. Brigitte Kronauer wurde 78 Jahre alt. In Singapur sind rund 12 Tonnen Rückenpanzer seltener Schuppentiere und fast 9 Tonnen Elfenbein beschlagnahmt worden. Behördenangaben zufolge entsprechen die beschlagnahmten Rückenpanzer der Menge von etwa 2000 getöteten Tieren. Das Elfenbein stamme von etwa 300 afrikanischen Elefanten. Beide Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Die Schmuggelware sei auf dem Schwarzmarkt umgerechnet etwa 43 Millionen Euro wert. Sie wird nun vernichtet. Das Museum der Bildenden Künste in Leipzig zeigt ab heute die erste umfassende Schau zur Auseinandersetzung ostdeutscher Künstler mit der Wendezeit. Zu sehen sind auf fast 2000 Quadratmetern rund 300 Werke, unter anderem von Werner Tübke, Willi Sitte und Neo Rauch. Zur Ausstellung gehören auch Künstler, die sich von dem SED-Regime distanzierten, sagt Kurator Christoph Tannert im Deutschlandfunk Kultur.
Die gehören einfach dazu und sind eben nicht einfach abgeschnitten Brot, so wie man sie in der DDR nach ihrem Weggang behandelt hat. Nachdem sie weg waren, konnten sie nicht mehr ausgestellt, nicht mehr gezeigt werden. Sie waren quasi nicht mehr existent. Wir holen sie als Teil dieser ostdeutschen Kunstgeschichte wieder zurück, weil sie einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Kunst in Ostdeutschland in den 80er Jahren geleistet haben.
Christoph Tannert, Kurator am Museum der Bildenden Künste. Der Lyriker und Essayist Peter Hamm ist tot. Er sei gestern im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte der Hansa Verlag mit. Der gebürtige Münchner hatte schon mit 17 Jahren Gedichte veröffentlicht. Er schrieb Essays und Filmdrehbücher und verfasste Filmporträts namhafter Schriftsteller wie Ingeborg Bachmann oder Heinrich Böll. Seit 1996 war er Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Willkommen in der zweiten halben Stunde. Wo Kunst noch wehtut, heißt unsere Sommerserie, in der wir Menschen porträtieren, die in ihrer Heimat anecken oder sogar mit Zensur rechnen müssen, weil sie unbequeme Kunst machen und Tabus brechen. So wie der chinesische Maler Ni Weihua, unser Korrespondent Markus Pfalzgraf, stellt ihn vor.
Im nördlichsten Shanghaier Stadtbezirk Baoshan liegt das Atelier von Ni Weihua in einem unscheinbaren Wohnblock. Kein Zufall, dass der Maler hier weit weg vom Zentrum arbeitet. Er mag Graubereiche. Die Räume sind mit dunklem Holz ausgekleidet, überall stehen bunte Plastikflaschen mit Acrylfarben. Überall hängen und liegen seine Bilder. Viele sind abstrakt, dunkle Farben dominieren. Beinahe wäre ihm damit der Durchbruch gelungen. Meine Malerei war sehr anerkannt. Ich war schon auf einer Liste für eine chinesisch-deutsche Kunstausstellung, aber leider hat's nicht geklappt. Große Namen wie Fang Lijun und Zhang Xiaogang waren auch dabei. Ni Weihua, halblange schwarze Haare, blaugraues Hemd, Farbkleckse auf den Schuhen, hatte eine Idee. Alten Strukturen an Mauern nachzuspüren. Ich finde es viel aufregender, auf Wänden zu malen. Da gibt es alte Zeichen von unbekannten Graffiti. Manchmal zeigen sie Konflikte. Zum Beispiel, wenn ein Aufkleber von Ordnungsbehörden übermalt wurde und das dann wiederum von Jugendlichen übermalt wurde. Das sind Schichten über Schichten. Wenn man die gut nachzeichnet, ist das wie ein Totem. Er nimmt uns mit an die Ränder der 25-Millionen-Metropole Shanghai, wo alles anders ist als am Band mit den glitzernden Fassaden oder in den alten Konzessionsvierteln mit ihren kolonialen Bauten. Hier, in der Peripherie, gibt es Brachflächen. Ni Weihua zeigt uns einen halb abgerissenen Kindergarten. Manche Wände stehen noch, in den Schutthaufen Gebrauchsgegenstände oder ein Stein des alten Brettspiels Mahjong. Wang Meijin ist mitgekommen, eine Kunsthistorikerin mit schwarzer Kleidung und kurzgeschorenen Haaren, die inzwischen in Los Angeles lehrt. Sie erklärt, wie Ni Weihua nicht nur die Risse in den Wänden nachgezeichnet hat, sondern auch übermalte Aufkleber mit Telefonnummern illegaler Geschäfte, etwa von Migranten, die Pässe fälschen, um zu überleben. Damit macht Ni Weihua die Probleme der Urbanisierung im modernen China sichtbar, findet Wang Meijin. Menschen unterschiedlicher sozialer Hintergründe, vor allem Benachteiligte, leben hier. Das sind vergessene Orte. Das zeigt die soziale Ungerechtigkeit bei der ungleichen wirtschaftlichen Entwicklung in China. Hier hat Ni Weihua einfach Menschen aus der Gegend, aber auch andere Kunstinteressierte eingeladen mitzumachen. Wenn wir damit rausgehen, bringen wir das Konzept des Nachzeichnens in den öffentlichen Raum. Es bekommt wieder mehr Bedeutung, wenn es diese alten Konflikte freilegt, aber auch neue soziale Interaktion schafft. Mit Ni Weihua geht es weiter in ein Industriegebiet. In riesigen Fabriken wird Stahl verarbeitet. Hier hatte der Künstler ein einziges Mal Sorge, dass er Probleme bekommen könnte, als er an Wände malte. Aber die Polizei hatte es nicht auf ihn abgesehen, sondern auf illegale Straßenverkäufer. Auch in einem Wald hat er gemalt, an einem kleinen Häuschen. Hier ist Shanghai fast zu Ende. Im Grunde kann man überall Spuren und Schichten an Wänden und Mauern nachgehen. Denn hier, an den Rändern Shanghais, geht es um ganz subtile Konflikte. Zwischen sozial Schwachen und Behörden, zwischen Neu und Alt, zwischen Abbruch und Aufbruch.
Gestalten. Architektur und Design.
Seien wir ehrlich, es gibt unheimlich viele Dinge in unserem Alltag, die unheimlich hässlich sind. Trotzdem haben sie sich durchgesetzt, sind allgegenwärtig, weil sie einfach gut funktionieren. Dem Ästheten hilft da wahrscheinlich nur Weggucken als Überlebensprinzip, im Sinne von einfach nicht mehr wahrnehmen. Etwas, das die meisten von uns auch nicht mehr wahrnehmen. Das ist der Boden unter unseren Füßen. Da hat sich in den vergangenen 50 Jahren ein merkwürdig geformter Pflasterstein verbreitet, den jeder kennt, aber keiner mehr hinterfragt. Im Fachjargon heißt er Doppel-T-Verbund-Pflasterstein. Unsere Autorin Marietta Schwarz ist dem Geheimnis seines Erfolges auf den Grund gegangen.
Kenner nennen ihn einfach Knochen. Den Stein, der Anfang der 60er Jahre das bundesdeutsche Pflaster revolutionierte. Weil er wie ein Knochen aussieht. Oder wie ein Haar. Oder eben ein Doppel-T. Nicht rechteckig, sondern oben und unten breiter. Offiziell heißt er Doppel-T-Verbundpflasterstein und ist aus Beton. Schauen Sie mal hin, dann werden Sie ihn überall sehen.
Der Haarstein taucht in den deutschen Bundesländern in jeder guten Garagenvorfahrt auf. Auf landwirtschaftlichen Grundstücken, in Zufahrten, in Feuerwehrflächen und dergleichen. Also ein Betonstein, der dieses Natursteinmaterial versucht zu verdrängen und fast vollständig ersetzt.
Neudeutsch würde man das Disruption nennen. Tatsächlich hat sich der Knochenstein relativ schnell gnadenlos verbreitet, sagt Regine Keller, Landschaftsarchitektin mit Professur in München. Die Hersteller, die ihn bis heute produzieren, bestätigen das.
Jordan.
Sven Jordan zum Beispiel, Vertriebsleiter bei der Betonsteinfirma EEL. 1000 Mitarbeiter, Hauptsitz Kruft. Der Knochen, sagt er, ist ein Klassiker.
Ich würde sogar sagen, das ist somit das Embryo in der Betonindustrie, das ist somit der Grundstein, wo das alles so losging.
Man muss sich vorstellen, 50er, 60er Jahre Wirtschaftswunder. Der Glaube an die Technik ist ungebrochen, der Verkehr auf deutschen Straßen nimmt zu. Ein Tüftler fängt an zu zeichnen. Grundriss und Aufriss eines Steines. Kräftepfeile. Er meldet für 30 D-Mark ein Patent für einen Betonstein an, der sich beim Verlegen mit den Nachbarsteinen ineinander verkeilt und so fast wie eine Betonfläche wirkt. Regina Keller spricht von einer hohen Scherfestigkeit.
Die Problematik alter Beläge, historischer Beläge, war immer, dass sie durch eine hohe Verkehrsbelastung irgendwann aus den Fugen geraten sind, im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen ein Fugenstein entwickelt wurde, der sich nicht so leicht gegeneinander verschiebt.
10 € pro Quadratmeter, billiger geht's nicht. Wo der Knochen einmal liegt, da liegt er bis in alle Ewigkeit. Deshalb werfen Werke wie das von Herrn Jordan diesen Stein bis heute auf den Markt.
Zeit ist Geld und Geld hat niemand. Und diesen Knochenstein, Doppelverbundstein, je nachdem wie man den betitelt, ist vom Verlegen her relativ einfach, weil man den mit einer Verlegezange maschinell verlegen kann.
Aber jetzt mal ehrlich, Herr Jordan, finden Sie den schön?
Wird das aufgezeichnet gerade?
Natürlich.
Ich finde den Stein nicht schön, aber ich finde ihn funktional.
Bei Kurven und Bögen hört die Funktionalität allerdings schnell auf, denn da kommt das Doppel-T nicht rum. Eigentlich funktioniert dieses Pflaster nur im rechten Winkel, aber der hört bei jeder Abbiegung auf.
Genau, also wenn ich jetzt wirklich da Kurven reinmachen will oder irgendwo ein Stück weit ein Sinus oder ein Cosinus da irgendwo mit reinbasteln will, muss ich schneiden. Und das kostet wiederum Zeit. Zeit kostet Geld und Geld wollen wir sparen.
Regine Keller, Berufsästhetin, nennt den Knochenstein spießig. Im Gegensatz zum Natursteinpflaster, das um die Kurve kam und das er trotzdem verdrängt hat, altert er nicht gut und schafft monotone Flächen. Aber ein bisschen schlägt ihr Herz auch für ihn.
Also ich finde die Invention, also die Entwicklung sehr interessant. Ich finde die Struktur fast schon wieder retro-schick.
Für die Sanierung des Olympiadorfs in München hat Regine Keller mit ihrem Büro sogar einen Knochenstein 2.0 entwickelt.
Und im Sinne der 70er Jahre und der vielleicht so ein bisschen Flower Power beseelten Kultur jener Jahre haben wir uns die Form vorgenommen und haben sie zeichnerisch gemorpht.
Er sieht organischer, verspielter aus. Heißt jetzt auch nicht mehr Knochen, sondern Sinusstein und ist sogar auf dem Markt erhältlich. Tendenziell bewegt sich der Markt allerdings vom Verbundpflaster weg. Das wiederum hat mit unserem Ökobewusstsein zu tun. Wir wollen wieder größere Fugen, in denen Regenwasser versickern kann. Die Industrie stellt dafür Betonsteine im Natursteinlook her, eine Art Laminat für die Straße. Doch das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Marietta Schwarz über den Doppel-T-Verbundpflasterstein, den Sie in Zukunft bestimmt viel bewusster mit den Füßen treten werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.